Lukas 8, Abvers 1, wenn wir studieren heute Morgen. Hört ihr mich? Ja, hört ihr? Ist gut, weil es wichtig zu hören. Hören ist gesund. Es gibt eine Studie von einer amerikanischen Universität, die herausgefunden hat, dass Menschen, die andere im Gespräch unterbrechen, eine 7-mal so hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und die Autoren der Studie haben gesagt, du kannst dein Risiko vermindern, ohne Medikamente, ohne Sport, ohne Diät, ohne diese ekelhaften Dinge. Einfach dadurch, dass du dich einübst, ein besserer Zuhörer zu werden. Und wir werden heute über das Hören reden. Unser Hören ist eines der wichtigsten Dinge, was wir in der Bibel sehen. Wie wir hören, ist wichtig für unsere Beziehung mit Gott, für unsere geistige Gesundheit, dass wir geistig wachsen, dass wir geistlich Frucht bringen. Also eine ganz wichtige Bibelstunde heute Morgen. Seht hier im Vers 8, Lukas 8, sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also hört ihr? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Parallelstelle, Markus 24, da sagt Jesus, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Also es ist wichtig, was wir hören. Womit wir unsere Gedanken füllen. Wem wir zuhören. Auf wen oder was wir hören. Hörst du auf Jesus? Oder auf Madonna, Eminem, wie sie alle heißen? Hörst du auf Jesus oder auf Bravo oder den Stern? Hörst du auf Jesus oder auf Mohammed oder Benny Hinn oder irgendein Guru? Hörst du auf Jesus oder hörst du auf Darwin oder irgendeinen anderen Philosophen? Jesus sagt, passt auf, was ihr hört. Es hat Auswirkungen, das hat Frucht in unserem Leben. Es bringt Frucht, entweder positive oder negative. Wichtig, was wir hören. Aber noch einen Schritt weiter, ist euch je aufgefallen oder habt ihr euch je gefragt, warum einige Menschen das Evangelium annehmen und andere Menschen das Evangelium, wenn wir ihnen dieselbe Botschaft weitersagen, das ablehnen? Oder warum manche Christen Frucht bringen und geistig wachsen und reifen und andere Christen, die gehen Jahr für Jahr in Gottesdienst und in die Bibelstunde, die hören dasselbe Wort, Gottes Wort, und die werden nicht verändert. Und sie reifen nicht und bringen keine Frucht. Warum ist das? Alle hören dasselbe Wort. Und Jesus wird das Wort Gottes, im Besonderen das Evangelium, mit einem Samen vergleichen. So ein Same ist eine erstaunliche Sache. Kleines unscheinbares Ding, aber dieser Same hat Leben in sich. Hat eine Dynamik in sich, Frucht zu bringen, überreichen, vielfältigen Maß, wenn man es vergleicht mit dem einen kleinen Samenkorn. Wahnsinniges Potenzial, was in dem Samenkorn drin ist. Und Apostel Petrus sagt uns über Gottes Wort, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und ihr wisst, was Jesaja über Gottes Wort gesagt hat. Wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, spricht der Herr hier. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Jesu Worte, Gottes Wort hat Kraft, Leben zu verändern. Es hat Kraft, uns Leben zu geben. Aber dieser Same von Gottes Wort, der bringt in einigen Menschen Frucht und in anderen nicht. Warum? Dasselbe Same. Dass ein Same sein Wachstum und seine Frucht, diese lebendige Dynamik entfaltet, das ist nicht nur von dem Samen abhängig, von der Qualität des Samens oder von der Art des Samens. Von dem ist es auch abhängig. Ne? Es ist wichtig, was wir hören, was wir sehen in unser Herz. Aber es ist auch von der Qualität des Bodens abhängig, in dem der Samen eingepflanzt wird. Sprich unserem Herzen. In Vers 18, hier im Kapitel 8, sagt Jesus, seht nun zu, wie ihr hört. Nicht nur, was ihr hört, sondern seht zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Ihr könnt noch weiter unten lesen in Vers 21. Da sagt Jesus, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort hören und tun. Also unsere Beziehung mit Jesus, wie unsere Beziehung ist, wie viel wir haben, geistig gesprochen, wie es uns geistig geht, das ist zutiefst davon abhängig, wie wir hören. Deswegen ist es so eine wichtige Bibelstunde heute Morgen. Also hört ihr. Hört ihr. Wie hört ihr? Wir können unterschiedlich hören. Wir können so hören, dass beim einen Ohr reingeht, beim anderen wieder raus und mir doch egal. Oder du kannst so hören, dass du aufmerksam bist, dass du dir Notizen machst, vielleicht das sogar abtippst, was du dir hier notierst, einrahmst, übers Bett hängst, aber es ist intellektuell. Es geht um die Anhäufung von Wissen. Das ist eine Art, wie wir hören können. Und du kannst so hören, dass du es annimmst und aufnimmst und versuchst, es auszuleben, was du hörst aus Gottes Wort. Also wie hörst du? Und ich möchte, dass wir das nicht irgendwie so allgemein, abstrakt diskutieren, sondern lass uns das praktisch werden. Heute Morgen. Wie hörst du heute? Mit welcher Einstellung bist du hier? Mit welcher Herzenshaltung hörst du Gottes Wort heute Morgen? Wie ist der Samen, der ausgestrahlt wird? Wie ist dein Boden? Kernstück unseres Abschnittes heute Morgen ist dieses bekannte Gleichnis, was sicher alle schon mal gehört haben, von dem Seemann. Oder besser gesagt von den unterschiedlichen Böden. Weil der Same in diesem Gleichnis ist immer dasselbe. Die Böden sind unterschiedlich. 4 verschiedene Herzensböden wird Jesus uns zeigen. 4 verschiedene Bilder dafür, wie Menschen hören. Aber lass uns zuerst den Kontext ansehen, in Vers 1. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm. Also Jesus und die 12 Apostel sind jetzt auf einer Predigttour. Machen eine Kampagne, die frohe Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes in jede Stadt und in jedes Kaff rauszutragen. Vers 2. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusa, des Verwalters Herodes, wahrscheinlich sehr reiche Frau, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Also hier waren Frauen, vielleicht noch andere, vielleicht auch Männer in dieser Gruppe, die hatten Jesus erfahren. Und die sind befreit worden von ihm, hier von dämonischen Bindungen, sind geheilt worden von einem kaputten Lebensstil, sind versetzt worden von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts und der Jesu-Herrschaft. Und das waren Männer und Frauen, die sind nicht im Rampenlicht gestanden. Viele haben von denen wahrscheinlich gar nicht gewusst. Die waren so unbemerkte Menschen, haben im Verborgenen gewirkt. Aber sie haben den Dienst von Jesus und den Aposteln, diesen Predigtdienst von ihnen, unterstützt. Das waren Menschen, die wurden berührt und geheilt und befreit und gerettet und verändert von Jesus. Und die konnten nicht einfach weiter länger irgendein durchschnittliches Leben leben, so weiterleben wie bisher. So ein Mann, Jesus hat was getan in ihrem Leben, sie haben ihn erfahren und sie wollten deswegen Teil sein von dem, was Jesus tut. Sie wollten es unterstützen, was Jesus tut. Haben gesehen, das sind so viele Leute da draußen, die noch nicht das erfahren haben, was ich erfahren habe mit Jesus. Und kennt ihr Leute, die Rettung brauchen? Leute, die Heilung brauchen, die Befreiung brauchen von irgendwelchen Süchten oder irgendwelchen Bindungen in ihrem Leben? Die Jesus brauchen. Und diese Frauen haben verstanden, wir haben die Medizin für die Krankheit der Menschen. Jesus ist die Antwort auf unsere Sünden, auf unsere Gebundenheiten. Und diese Frauen und Männer haben sich gedacht, Mann, das wäre so selbstsüchtig, wenn ich das für mich behalte. Stell dir vor, es gibt eine tödliche Krankheit und du hast die Medizin, um die Menschen zu heilen. Und du behältst es für dich, sagst, mein, meins, meins. Wie selbstsüchtig wäre das? Diese Frauen haben sich gefragt, was kann ich tun, um Jesus zu den Menschen zu bringen? Und ich hoffe, dass jeder von uns das auf dem Herzen hat, wie diese Frauen das auf dem Herzen hatten. Was kann ich tun, um Menschen zu Jesus zu bringen oder Jesus zu den Menschen? Wenn wir dieses Herz nicht haben, ist wirklich was faul mit uns. Und sie haben ein Herz, es zu unterstützen, dass Menschen zu Jesus finden. Was tust du? Das persönlich zu machen. Wie unterstützt du diese Rettungsaktion Jesu? Wie unterstützt du die Ausbreitung seines Reiches? Wir sind Jesu Leib. Jesus will durch uns wirken und das ist wunderbar. Wir alle sind berufen, seine Zeugen zu sein, weiter zu erzählen, was Jesus für uns getan hat und was er in unserem Leben tut. Manche sind berufen, rauszugehen als Missionare, als Prediger, Evangelisten, sind vielleicht so diese Sichtbareren im Reich Gottes. Andere beten, andere geben, unterstützen praktisch, finanziell, materiell dieses Werk, so wie die Frauen das hier getan haben. Und das ist wunderbar, oder? Dass Gott uns Anteil gibt, Gelegenheit gibt, Teil von seinem Werk zu sein. Es ist wunderbar, dass Gott Menschen gebrauchen will. Wenn wir darüber nachdenken, Jesus hätte sich selbst versorgen können. Manna vom Himmel fallen lassen, Wachteln daherfliegen lassen, vielleicht so Pizza fliegen lassen. Fliegende Pizza, das wäre was, oder? Essen auf Flügeln. Jesus hätte das tun können. Ich meine, Jesus lässt sich unterstützen von diesen Menschen hier. War Jesus ein Schnorrer? Dass er hier Geld und Kleidung und Futter hier von diesen Frauen annimmt? Hätte Jesus nicht einen Nebenjob nehmen können und seinen Unterhalt selber verdienen können? Hätte er sicher tun können, oder? Er war Zimmermann. Hätte er tun können. Aber dann hätte er nicht so viel Zeit gehabt, das zu tun, was er hier tut. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem er es getan hat. Und Paulus hat es so praktiziert, wenn er nicht genug Unterstützung hatte, dann hat er als Zeltmacher gearbeitet. Seinen Unterhalt verdient. Aber wenn die Gemeinden ihn unterstützt haben für seinen apostolischen Dienst, dann hat er das vollzeitlich gemacht. seine ganze Energie dem gewidmet, wozu Gott ihn berufen hat. Und das ist der Grund, warum wir Missionare oder Pastoren unterstützen. Es geht nicht darum, dass die das nicht selbst verdienen könnten. Es geht darum, dass wir Menschen freisetzen für diesen Dienst, für den pastoralen Dienst oder Predigtdienst oder evangelistischen Dienst, den sie tun. Und wir wollen natürlich weise Verwalter sein, wenn wir das tun und die Leute anschauen, sagen, hey, ist der treu im Dienst? Macht er das gut? Hat er wirklich eine Berufung? Gebraucht er die Ressourcen auch wirklich für den Dienst? Oder ist er ein fauler Kerl, der ein bequemes Leben sucht? Wir wollen uns das anschauen und die auch verantwortlich halten, die Leute, die wir unterstützen. Aber deswegen unterstützen wir, setzen wir Leute frei. Diejenigen, die mich unterstützen oder unsere Gemeinde finanziell unterstützen, die tun das, um mich freizusetzen. Für den pastoralen Dienst, für den Predigtdienst, für den Jesus mich berufen hat. Ich meine, ich könnte mir meinen Unterhalt auch anders verdienen und selbst verdienen und ich habe das getan die ersten 2 Jahre, als nicht genug Unterstützung da war, um mich am Leben zu erhalten. Ich habe auch kein Problem damit in diesem Sinn. Hey, alles was wir tun, tun wir für Gott. Aber ich könnte nicht Gottesdienst vorbereiten und Bibelstunde und Jugend und Bibelworkshop und Praiseland und Jesus Night Einsätze machen und Zeitungsartikel schreiben und offene Kanal, übergemeinlichen Kontakte, Arbeitskreis, Jugendevangelisation, Zeit im Gebet für euch verbringen, evangelistisch tätig sein, Kranke besuchen, Seelsorge machen und all diese anderen Dinge hier aufbauen, Bürokram, all diese anderen Dinge tun, die ich tue. Wenn ich mich nicht freisetzen würde dafür. Ich könnte vielleicht Sonntagsgottesdienst halten, einmal in der Woche. Ich habe während meiner Studienzeit nebenbei gearbeitet, noch 2 Bibelstunden in der Woche gemacht, aber da brauchst du keine anderen Hobbys mehr. Ich hatte auch keine anderen Hobbys. Und wenn du das halbwegs ernst nimmst, ist nicht viel Zeit für eine Beziehung oder sowas. Hatte ich damals auch nicht. Realistisch gesehen. Also wenn ihr unsere Gemeinde unterstützt, dann unterstützt ihr meinen Dienst hier in der Gemeinde, aber auch unsere Missionare, Events wie die Jesus Night oder Praiseland und noch so viele andere Dinge, mit denen wir mitwirken. Wir könnten das nicht tun ohne euch. Wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen eure Unterstützung im Gebet, aber auch finanziell. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich mal ganz ehrlich sein. Finanziell ist gerade sehr knapp für uns. Letzte Woche mit der Iris Bücher angeguckt. Zurzeit ist das Geld nicht da, was wir brauchen eigentlich für die Jesus Night, für unseren Anteil daran. Und wir sind so gerade am Herumgrundeln, gerade genug da, um zu überleben. Und ich sage das nicht, um irgendwie zu betteln oder irgendwie zu manipulieren. Ihr wisst, das tun wir nicht. Will ich auch gar nicht. Gott möchte, dass wir nicht aus Druck geben, sondern aus Herzen, weil wir ihn lieb haben. Aber ich sage es einfach mal so, wie es ist. Einfach, um euch zu informieren. Unser Dienst als Gemeinde ist ein Gemeinschaftswerk. Hey, mit dem wirken wir alle mit. Und dann haben wir auch alle an den Belohnungen teil für die geistliche Frucht, die daraus hervorkommt. Paulus schreibt es im Philipperbrief. Wir arbeiten alle zusammen. Das, was wir hier tun, das trägt sich einzig und allein durch das, was ihr gebt, was ihr unterstützt. Und biblisch gesehen soll jeder Christ eigentlich Teil an der Reich Gottes Arbeit sein. Teil davon, Jesus zu Menschen zu bringen und im Namen Jesu anderen Menschen zu dienen. Und jeder Christ sollte biblisch gesehen eigentlich an allen Aspekten beteiligt sein. Ich meine, jeder Christ sollte ein Diener sein. Anderen Menschen dienen. Irgendeinen Dienst haben an den Geschwistern, an Mitmenschen. Das ist normal. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist normales Christsein. Jeder Christ sollte natürlich im Gebet sein. Und das ist wunderbar, oder? In Indien werden gerade wieder Christen richtig fett verfolgt. Du kannst heute Morgen nach Indien gehen und den Geschwistern dort dienen, im Gebet. Und jeder Christ sollte ein Geber sein. Das ist auch ganz normal in unserem christlichen Leben. Das ist, was Christsein ausmacht. Also das Erste, was wir hier sehen, der Seemann oder die Seemänner, die werden freigesetzt für ihre Aufgabe, den Samen zu säen. Und dann im Vers 4 lesen wir das Gleichnis vom Seemann. Oder wie gesagt, ich habe es lieber, das Gleichnis von den Herzensböden. Vers 4, als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte, die eine himmlische Wahrheit veranschaulicht. Die etwas Sichtbares, Materielles, Bekanntes nimmt und es dient als Illustration für etwas Unsichtbares, etwas Geistliches. Und das Ziel von einem Gleichnis ist, denen zu helfen, die lernen wollen, denen das Verstehen von einer geistigen Wahrheit oder einer Lehre zu erleichtern, aber auch denen, die nicht wirklich daran interessiert sind, die nicht wirklich sich Mühe machen, nachzufragen, die Wahrheit zu verbergen, sagt Jesus. Wir wollen auch nicht die Perlen vor die Säue werfen. Und Jesus war ein Meister im Erzählen solcher Geschichten, solcher Gleichnisse, solcher Illustrationen für geistige Wahrheiten. Jesus war ein Meister darin. Nicht alle sind das. Nicht alle haben so viel Talent. Ich lese euch hier ein paar Auszüge vor von schlechten Analogien aus Kinderaufsätzen. Ein Kind schreibt, Johannes und Maria hatten sich nie getroffen. Sie waren wie zwei Kolibris, die sich auch noch nie getroffen hatten. Oder das kleine Boot gleitete sanft über den Teich. Genauso wie eine Bowlingkugel es nicht tut. Ich mag besonders das Letzte. Ihre Haare glitzerten im Regen, wie Nasenhaare nach dem Niesen. Aber Jesus war ein Meister im Erzählen von Gleichnissen. Und Jesus wird hier ein sehr vertrautes Bild verwenden. Sehr vertrautes Bild für die Menschen, zu denen er geredet hat. Bild von einem Seemann, der Samen ausstreut. Die haben das damals mit der Hand gemacht. Und dann wurde er nachher eingeackert, der Same. Vers 5. Der Seemann ging aus, seinen Samen zu säen. Seemann ging aus, den Samen zu säen. Was ist der Same, haben wir schon gesagt? Ist Gottes Wort. Im Konkreten hier das Evangelium, das Jesus verkündigt hat. Er ist der Seemann, er ging aus, den Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Das ist das erste Bild, was wir hier sehen. Von Samen, das auf den Weg fällt. Der Weg, der festgetrampelt ist, wo die Erde hart ist, und der Same kann nicht eindringen. Die Vögel picken es auf, bringt überhaupt keine Frucht, dringt überhaupt nicht ein. Zweite Bild, Vers 6. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Vielleicht gab es am Feldrand so einen leichten Anstieg, felsigen Untergrund, so einen Felsen hin. Und durch die Erosion, durch Wind und Wasser, ist da nur sehr dünner Boden auf diesem Felsen. Ihr kennt es, wenn ihr wandern geht, in den Alpen. Felsen, der nur von ganz wenig Boden bedeckt es. Und dieser dünne Boden wird von der Sonne sehr schnell erwärmt und anfangs geht dieses Samenkorn schneller auf als an irgendeinem anderen Boden. Aber dann ist natürlich nicht genug Erde da und dieser Same kann keine tiefen Wurzeln treiben. Same oder diese kleine Pflanze kann nicht genug Wasser aufnehmen und dieser Sprössling verdorrt, wird von der Sonne versenkt. Das ist das zweite Bild. Dritte Bild finden wir im Vers 7. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Vielleicht fiel der Same unter die Hecke oder unter das Unkraut. Disteln. Ist eigentlich guter Boden, aber wenn diese Dornen, dieses Unkraut, diese Disteln mit aufgehen, mit dem Samen, dann überwuchert der das und dann ist zu wenig Licht da für den sprossenden Samen, für diese Pflanze. Die wird überwuchert und wird erstickt. Das letzte Bild haben wir im Vers 8. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Reiche Ernte. Dieser kleine Same multipliziert sich um ein Vielfaches, hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hört ihr? Ich hoffe, ihr habt eure Ohren nicht nur, um die Brille zu befestigen. Hört ihr? Und die Frage ist natürlich nicht, hör die akustisch, vertraue, dass ihr das alle tut, sondern hör dir mit Aufmerksamkeit, mit der richtigen Herzenseinstellung. Darum geht es hier. Vers 9, seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutet. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Die Jünger sind zu Jesus gekommen, haben nachgefragt, die wollten wissen. Und Jesus wollte diese Wahrheit nicht verbergen. Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen. Jesus möchte Beziehung mit uns haben. Und die Jünger haben das gesucht. Aber die, die nicht interessiert sind an Gottes Wort, an Jesu Wort, die sagen, hey, das ist mir egal, was du sagst. Hey, komm, Jesus, mach deinen Messias-Job weiter. Wann kommt das nächste Wunder? Die werden nicht verstehen, denen wird es verborgen bleiben. Ist auch eine Wahrheit. Wir werden immer nur so tief wachsen in unserer Beziehung mit Gott, wie wir wollen. Soweit wir gewillt sind, auch den Preis dafür zu bezahlen. Jesus erzählt hier eine Geschichte, glaube ich, um die Menschen interessiert zu machen an geistigen Dingen, um ihnen geistige Wahrheiten besser zugänglich zu machen. Dieses Gleichnis ist wie eine Tür. Die, die wollen, die treten ein und die finden geistige Wahrheit und wachsen weiter. Aber die, die sich trotz Jesu bemühen, nicht interessieren, die gleichgültig sind, die bleiben draußen, die treten nicht ein. Wer die Wahrheit nicht hören will, der wird sie letztendlich nicht hören. Aber denen, die zu Jesus kommen, denen sagt er, was er damit illustriert. Und in Vers 11 sagt Jesus: Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Das wissen wir schon. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden. Jedes dieser Bilder jetzt deckt einen Herzenszustand von den Zuhörern von Jesus aus. Da ist diese große Volksmenge, die da ist, aber nicht alle hören gleich. Vier verschiedene Herzensböden, sagt uns Jesus. Primär geht es natürlich darum, wie die Menschen das Evangelium aufgenommen haben, das Jesus gepredigt hat. Aber ich glaube, sekundär ist es auch eine Anwendung für uns Christen, wie wir das aufnehmen, was Jesus sagt. Jetzt nicht nur das Evangelium, wie wir gerettet werden, sondern alles, was er uns sagt für unser Leben als Christen, sein ganzes Wort. Und da werden wir den Schwerpunkt setzen heute Morgen. Ich vertraue darauf, dass zumindest die meisten von euch Jesus schon persönlich kennen und wissen, dass sie gerettet sind, dass es klar ist. Ersten Boden, den wir hier sehen, sind die Hartherzigen. Die auf dem Weg sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, dass sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Das sind die Hartherzigen, das sind die, bei denen das Wort überhaupt nicht Wurzel fasst. Es geht bei einem Ohr rein, beim anderen Ohr raus, bewirkt überhaupt nichts. Manchmal reden wir mit so Leuten, erzählen ihnen von Jesus und ist so Mattscheibe. Bleibt nichts kleben, geht nicht ins Herz. Harte Boden illustriert die harten Herzen von Menschen, die sich Jesus gegenüber verhärten, die nicht offen sind für Jesus, die Mauern aufbauen, die ihre Herzenstür Jesus gegenüber verschließen. Oder vielleicht auch ein Bild für uns als Christen, ein Bild für Christen, die abgestumpft sind für die Überführung des Heiligen Geistes, die gleichgültig sind geistigen Dingen gegenüber. Nicht nur für uns Christen, auch für andere Menschen, die gleichgültig sind, wo das Wort nicht eindringt, das berührt sie nicht, nehmen es nicht auf. Und die werden vom Teufel beraubt. Nimmt es weg, noch bevor es die Wirkung entfalten kann. Und Jesus spricht hier über Ungläubige. Und wenn es jemanden betrifft, dann möchte ich euch sagen, verhärtet euer Herz nicht. Aber für uns Christen persönlich, verhärten wir unser Herz gegenüber Gottes Reden? So selektives Hören? Dass wir weghören, wenn Jesus einen sensiblen Punkt in unserem Leben anspricht? Wenn Gott das Wort uns irgendwas sagt, was uns zurechtweist? Oder was uns nicht in den Kram passt? Dass wir Jesus sagen, hey, misch dich nicht so tief ein hier bei mir. Ich will mich damit gerade nicht befassen. Und Jesus dringt tief ein. Mir ging es letzte Woche so, letzten Sonntag, diese Frau, die Jesus anbetet, oh, sie überführt, das dringt ein. Und so ist Gottes Wort. Gott wird immer tiefer und immer tiefer eindringen wollen in unser Herz und in unser Leben. Das nimmt kein Ende. Und wir können sein wie Kinder. Kennt ihr das? Wenn Kinder was nicht hören wollen, halten sich die Ohren zu und sagen, bla 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 bla. Ich will nicht hören. Hartes Herz. Manche Menschen wollen das Evangelium nicht hören. Die wollen nicht hören, dass sie Sünder sind. Wollen nicht zugeben, dass sie einen Retter brauchen. Dass Jesus der einzige Weg ist. Bla 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 bla. Andere Christen wollen vielleicht nicht hören, wenn Jesus über Reinheit spricht. Dass Sex in die Ehe gehört und Sex außerhalb der Ehe Sünde ist. Oder wenn Jesus uns sagt, wir sollen uns nur einen gläubigen Partner suchen. Hey, das mit deinem ungläubigen Freund hier, das ist nicht wirklich gut. Bla 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 bla. Will ich nicht hören. Vielleicht, wenn Jesus über Vergebung spricht oder übergeben oder dass wir unseren Glauben weitergeben sollen, evangelisieren sollen oder dienen sollen. Oder so beliebte Verse, wo Gottes Wort den Frauen sagt, ordnet euch euren Männern unter. Respektiert sie als die geistlichen Leiter der Familie. Oder umgekehrt, wo Gott den Männern sagt, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Oder dass Gott sagt, dass Männer die Gemeinde geistig leiten sollen. Es fiel ein rotes Tuch. Bla bla bla, wollen nicht hören. Oder was immer es ist, wenn Gottes Wort sagt, ich möchte nicht, dass du dich betrinkst. Dass du Steuern hinterziehst, dass du lügst. Wenn Jesus sagt, ich möchte nicht, dass du ein Materialist bist. Ich möchte, dass du deine Prioritäten änderst. Wenn Jesus so diesen Finger auf unseren wunden Punkt legt, auf unsere Selbstsucht, auf unsere Faulheit, auf unsere Bequemlichkeit. Verhärten wir unser Herz? Sind wir wie die Kinder, die sagen, bla 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 bla, das will ich nicht hören. Kann passieren, oder? Wenn wir ehrlich sind, ist schon passiert. Ich habe sicher dann und wann gesagt, Gott, ich will nicht hören, was du mir gerade sagen willst. Aber wenn wir unser Herz verhärten, bewusstes Weghören, bewusster Ungehorsam, das lähmt unser geistliches Wachstum. Wenn du nicht auf das hörst, was Gott dir schon gesagt hat, warum sollte dir mehr sagen? Hast du dein Herz verhärtet gegen Gottes Wort, gegen Gottes Reden, gegenüber dem, was Gott dir sagt? Bist du unwillig in irgendeinem Bereich deines Lebens, in den Gott spricht? Was ist die Lösung? Was ist die Heilung für ein hartes Herz? Ja, wir müssen Buße tun, es Gott bekennen und dann unser Herz neu aufweichen lassen durch das Wasser seines Wortes. Unser Herz Jesus hinhalten und ihm sagen, Jesus, mach mich willig. Wir dürfen ehrlich zu ihm sein. Und ich darf ihm sagen, hey, ich bin eigentlich nicht willig, ich will das nicht hören. Jesus, mach mich willig. Gib mir ein williges Herz, gib mir ein weiches Herz. Nimm dieses harte Herz raus und gib mir ein weiches Herz, das offen ist für dich. Das zweite Herz, was Jesus uns zeigt, ist das seichte Herz. Im Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, yippie, und diese haben keine Wurzel, für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das sind Menschen, die haben eine starke, emotionale, oberflächliche Reaktion auf Jesus. Vielleicht ist da eine Evangelisation und der Prediger predigt toll und diese herzerweichende Geschichte, die er erzählt hat und die herzberührende Musik, die gespielt wird im Hintergrund, und er hat eine emotionale Reaktion und geht nach vor, macht vielleicht äußerlich, betet ein Gebet. Oder vielleicht ein Christ, der auf eine Konferenz geht oder der in der Gemeinde sitzt und Mann, Jesus spricht dich an, der Herr überführt dich, du machst gute Vorsätze, aber dann, wenn es hart wird, es umzusetzen, oder wenn die Leute merken, hey, Gott will mich wirklich verändern, legt seinen Finger auf Punkte, die mir nicht gefallen. Wenn Leute anfangen, dich auszulachen, weil du Jesus nachfolgst, hör, was ist mit dir los, du gehst nicht mehr saufen mit mir. Was, ihr seid verlobt und wohnt nicht zusammen? Was, du gehst sonntagmorgens in die Gemeinde statt hier am Fest? Was ist mit dir los? Wenn Versuchungen kommen, dann geben diese Leute auf, sagen, oh Jesus, dir nachzufolgen, das ist zu hart. Schönwetterchristen nennen wir die auch. Oh Jesus, es ist schön, es ist cool, dir nachzufolgen, solange ich mich gut fühle, da springe ich höher als alle anderen. Emotionale Reaktion, solange ich was bekomme, solange es mir nichts kostet. Aber Mann, wenn es hart wird, dann gibt viele Christen mit einem seichten Herzen. Sind Hörer des Wortes, aber nicht Täter des Wortes, wie der Jakobus sagt. Was ist die Heilung für ein seichtes Herz? Wieder, wir müssen Buße tun, Jesus bekennen, umkehren davon, von diesem Kompromiss und eine volle Hingabe an Jesus machen. Mich völlig Jesu Herrschaft unterwerfen. Jeremia 4 spricht der Prophet Jeremia zu dem Volk. So spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eures Herzens. Diese Hingabe an den Herrn drückt das aus. Beschneidet die Vorhäute eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Hingabe, der Bund mit Gott. Dritte Herz, was wir sehen, ist das abgelenkte Herz. Im Vers 14. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Menschen, die zu abgelenkt sind für Jesus. Und Jesus nennt uns hier konkret drei Dinge. Erstes sind Sorgen. Sorgen, was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen? Werde ich meine Rente kriegen? Wie werde ich meine Rechnungen bezahlen? Werde ich den Stress auf der Arbeit schaffen? Mann, was ist, wenn meine Aktien abstürzen? Was, wenn wir alles verlieren? Sorgen um die Kinder? Werden sie mit dem Herrn gehen? Hoffentlich wird ihnen nichts passieren. Wird mir mein Mann treu bleiben? Werde ich krank werden? Werden die Leute den Pickel auf meiner Stirn sehen? Es gibt tausende Dinge, über die wir uns Sorgen machen können, oder? Große und kleine Dinge. Müssen wir uns daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, durch unsere Sorgen können wir unser Leben nicht um eine kleine Elle verlängert. Im Gegenteil wahrscheinlich. Du wirst dein Leben wahrscheinlich nicht verlängern, sondern verkürzen. Wenn du dir Sorgen machst, ist es ungesund. So pflanzt man Magengeschwüre. Sich zu sorgen ist eigentlich eine völlig fruchtlose, unproduktive, zerstörerische, lähmende Aktivität. Und es ist eine Ablenkung von dem Hier und Jetzt mit Jesus. Sorgen über das, was passieren könnte. Ihr wisst ja, das meiste, über das wir uns Sorgen machen, die meisten Sorgen sind völlig unnötig. 90% treffen sowieso nicht ein und über das meiste von dem Rest haben wir eh keinen Einfluss, ob es passiert oder nicht. Sorgen können unsere Beziehung mit Gott überwuchern. Wenn du dir Sorgen machst, musst du dich daran erinnern, das, was Jesus gesagt hat, Matthäus 6. Ich lese euch vor, auch das kennt ihr alle. Ich sage euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in die Scheunen sammeln, so wie ihr das tun könnt. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht, so wie ihr das könnt. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit gekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen, die Menschen, die Jesus nicht kennen, die drehen sich um diese Dinge. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dreht euch darum. Macht es zu eurem Fokus in eurem Leben. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wir müssen uns an Gottes Treue, an seine Liebe für uns, an seine Güte erinnern, diesen Kleinglauben bekennen und uns ihm anvertrauen. Und dann das Reich Gottes zuerst suchen. Das ist die Heilung für ein sorgendes Herz. Zweite, was unser Herz überwuchern kann, uns ablenken kann, ist Reichtum. Wir können sagen Materialismus oder Habsucht. Und das ist wirklich eine Gefahr, glaube ich, in unserer reichen Gesellschaft, wo es uns allen so gut geht. Leute, wir jammern gerne, aber in Wahrheit sind wir alle reich. Wir gehören wahrscheinlich zu den reichsten 3% auf dieser ganzen Welt. Wir sind reich. Und die Gefahr in unserer wohlhabenden Gesellschaft ist, dass wir uns einnehmen lassen von unserem Zeug. Dem iPod, dem Computerspiel, dem Auto, dem Haus, dem Fernseher, dem nächsten Urlaub, dem Wohnmobil, uns einnehmen lassen von unserem Zeug und von unserem Geld. Matthäus 13 in der Parallelstelle spricht Jesus von dem Betrug des Reichtums. Das ist betrügerisch. Dieses Denken, oh, wenn ich nur mehr hätte, dann wäre ich zufrieden. Nur ein bisschen mehr, dann wäre ich zufrieden. Ein bisschen größeres Auto, ein bisschen größeres Haus. Und am Ende sind wir nur mehr am Schaffen, um das irgendwie erhalten zu können, was wir uns aufgehäuft haben. Versklavt. Nicht, dass Reichtum schlecht ist, aber wenn wir uns einnehmen lassen davon, das ist schlecht. Man kann sehr viel Gutes tun, wenn man viel Kohle hat. Aber wenn ich mich versklaven lasse, wenn ich nicht mehr der bin, der meine Kohle benutzt, sondern wenn mein Geld mich benutzt und mich gefangen nimmt, das ist schlecht. Was ist die Heilung für Materialismus? Ich glaube, das Erste ist, dass wir eine ewige Perspektive zurückgewinnen. Dass wir uns das vor Augen halten, hey, das Sichtbare, das ist vergänglich, wie der Paulus sagt, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Lukas 12 sagt Jesus, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist nicht, was unser Leben wirklich ausmacht. Und dann erzählt er ihnen das Gleichnis von einem Reichen, der immer mehr anhäuft und immer mehr anhäuft. Er sagt, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Und dann, wenn ich alles angehäuft habe, dann werde ich zu meiner Seele sagen, du hast viele Güter angehäuft für viele Jahre. Ruh aus, iss, trink und sei fröhlich. Und Gott sprach zu ihm, du Tor, Vollidiot. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Matthäus 6 sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Dann sagt er was ganz was Wichtiges, denn wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und das ist das Zweite, was wir tun können, wenn das unser Herz überwuchert. Das Erste ist, dass wir eine ewige Perspektive zurückgewinnen, Schätze im Himmel sammeln. Das Zweite ist, dass wir geben, dass wir ins Reich Gottes investieren. Denn wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Noch eine Stelle dazu, 1. Timotheus 6. Schreibt Paulus den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Kann ein Götze werden, ne? Sicherheit, die Reichtum bieten kann. Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und gebiete ihnen Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, also Geber zu sein, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das dritte Unkraut, das unser geistiges Leben überwuchern kann, sind Vergnügungen, sagt uns Jesus hier. Das passt auch in die heutige Zeit, oder? Wir sind eine Vergnügungsgesellschaft. Wir sind eine Unterhaltungsgesellschaft. Der Neil Postman hat vor vielen Jahrzehnten gesagt, wir amüsieren uns zu Tode. Niemand vor uns hat so viel Freizeit gehabt wie wir heutzutage. Unsere Großeltern hätten wahrscheinlich gelacht, wenn man von der 35-Stunden-Woche geredet hat. Wir haben mehr Zeit, mehr Freizeit als die meisten Menschen vor uns. Und doch verbringen wir weniger Zeit mit Gott, denke ich, als viele Generationen vor uns. Ich habe in einer Studie gelesen, dass die Deutschen in ihrem Leben, der durchschnittliche Deutsche verbringt in seinem Leben 5,5 Jahre vor dem Fernseher. Aber nur 2 Wochen im Gebet. Stimmt irgendwas nicht? Irgendwas an dem Verhältnis, oder? Wir amüsieren uns zu Tode. Geistlich zu Tode. Es gibt so viele Unterhaltungsangebote, oder? In unserer Welt heute. Partys und Fernseher und Internet und Computerspiele und Hobbys. Und die Dinge sind an und für sich nicht schlecht, wenn sie sich nicht unbedingt. Es gibt auch schlechte Dinge, aber nicht unbedingt. Aber oft lenken sie uns ab vom Wesentlichen. Mir ging es so, vor 2 Tagen bin ich im Internet hängen geblieben. Wie viel Zeit kann man verschwenden? Ist gerade Wahlkampf in Österreich und in den USA und bin dann nachts noch stundenlang gesessen und habe mich informiert. Und dann am nächsten Morgen bin ich nicht rausgekommen. Und habe meine stille Zeit so schnell irgendwie, weil... Oder vielleicht ist für dich die Party oder das Computerspiel bis spät nachts und dann kommst du nicht auf in den Gottesdienst. Abgelenkt vom Wesentlichen, überwuchert, falsche Prioritäten. Was können wir tun? Wir müssen unsere Prioritäten ändern. Jesus hat gesagt, das Leben ist mehr als dieses Zeug, als Unterhaltung. Wir müssen das Unkraut ausjäten. Wir müssen Zeit für Gott und für den Dienst an Menschen freischaufeln. Geht nicht einfacher. Vierter Herzensboden ist der Gute, im Vers 15. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und mit Frucht bringen, mit Ausharren. Wie können wir Frucht bringen in unserem Leben? Wie können wir geistig fruchtbar sein? Indem wir Gottes Wort mit einem ehrlichen, mit einem offenen Herzen aufnehmen und sein Wort bewahren. Und dann ganz wichtig, indem wir es umsetzen. So wichtig. Das ist übrigens, was es bedeutet, Gott zu lieben. In Johannes 14 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Wie kann ich Gott wirklich kennenlernen? Wie kann ich Gott wirklich erfahren? Ist ganz einfach. Gott sagt dir etwas, sein Wort, spricht zu dir und du versuchst es zu tun, was er dir sagt. Vertrauen auf seine Hilfe, so einfach ist es. Das ist der Pfad zu einer lebendigen, fruchtbaren Beziehung mit ihm. Er spricht zu mir, ich sage ja, okay, versuch es umzusetzen. Da erlebst du Jesus, wenn du so lebst. Da erfährst du sein Wirken, wie er dich gebraucht. Und da erfährst du dieses Abenteuer, was es heißt, mit Gott zu leben. Du siehst, Jesus, ich habe nicht die Kraft, ich habe keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, aber auf dein Wort hin. Und Jesus trifft dich und du erfährst ihn. Das ist der Weg zu einem fruchtbaren Leben, zu einer fruchtbaren Beziehung. Und er sagt hier mit Geduld, mit Ausdauer. Also, Frucht wächst nicht über Nacht. Ne? Es gibt keine Instant-Frucht. Wenn du aussehst, kannst du nicht am nächsten Morgen hingehen und erwarten, dass die Pflanzen da sind. Es dauert. Also gib Gott Zeit zu wirken in deinem Herzen. Wär nicht ungeduldig, wenn sich nicht gleich was ändert. Wenn du sagst, oh, ich habe doch die richtige Einstellung, warum passiert nicht gleich sofort was? Aber du wirst Frucht bringen. Das ist eine Verheißung. Hundertfach, sagt er. Eine wunderbare Verheißung. Vielfaches. Zum Abschluss, Jesus sagt, drei Dinge werden passieren im Leben eines Christen, der richtig hört. Das erste ist Frucht. Das zweite ist, du wirst ein Zeugnis, du wirst ein Licht sein für Jesus in dieser finsteren Welt. Dein Leben wird leuchten. Vers 16, niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, noch geheim, was nicht kund werden und ans Licht kommen soll. Seht nun zu, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Jesus will sein Licht, sein Leben durch dich sichtbar machen. Und wenn du Wahrheit erkannt hast, dann hast du auch eine Verantwortung, das auszuleben und es sichtbar zu machen. Jesu Leben sichtbar werden zu lassen in dir. Und es ist begeisternd, wenn das passiert, oder? Wenn wir Zeugen sind für Jesus. Und er sagt, seht zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Pass auf, wie du hörst. Wenn du rumspielst mit Gottes Wort, dein Herz nicht in dem rechten Zustand ist, wenn du nicht richtig hörst, dann wirst du Schaden leiden. Dann wirst du sogar das verlieren, was du denkst, was du schon hast. Aber wenn du richtig hörst, wird es mehr und mehr Wachstum geben in deinem Leben und mehr Frucht. Die ihr Herz Jesus öffnen und seinem Wort öffnen, die sehen mehr und mehr, die ihre Herzen verhärten, die werden blinder und blinder. Und das dritte und letzte, Vers 19, es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Die wollten Jesus korrigieren, wollten ihn heimholen. Die haben gedacht, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig gehört. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Wenn es dein Herz ist, das Wort zu hören und es zu tun, dann ist es ein Beweis, dass du ein Kind Gottes bist. Ein Kind Gottes, dass du eine engere Beziehung mit Gott haben kannst und hast, als seine irdische Familie es hatte, als Jesus noch in dieser Welt gelebt hat. Johannes 3, da sagt Jesus, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was irdisch ist irdisch, was geistlich ist geistlich. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Aus dem Geist Gottes, wenn ihr Teil von Gott, Teil von seinem Reich werden wollt. Irdische Verwandtschaft mit Jesus macht dich nicht zu einem Teil seiner geistlichen Familie, zu einem Teil seines Reiches. Wie viel weniger macht es dich zu einem Christen, nur weil deine Mama oder dein Papa Christ war oder deine Oma in die Kirche gegangen ist. Es braucht eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Bekehrung zu Jesus hin von jedem Einzelnen. Du brauchst eine geistliche Geburt. Und das passiert, wenn du dich zu Jesus hinwendest und sagst, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich versuche nicht, mich länger selber zu erlösen. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist und ich nehme es an. Komm in mein Leben, Jesus, rette mich und sei du mein Herr. Das ist der Beginn. Und dann lies Gottes Wort und hör mit dem richtigen Herzen. Sehr offen dich ansprechen zu lassen und bewahr das, was Gott dir sagt. Lass dich nicht ablenken, lass dir das nicht rauben, sondern tu das, was er sagt. Tu das und du wirst ein reicher und gesegneter und fruchtbarer Mensch sein. Und du wirst Licht sein. Und du wirst ein Kind Gottes sein und ein Miterbe von Jesus Christus. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und jetzt wollen wir beten, Herr, dass du uns hilfst, richtig zu hören. Es mit dem richtigen Herzen aufzunehmen, was du uns sagst. Mach uns persönlich, was wir heute gelesen haben. Sprich uns persönlich an, was es für uns bedeutet. Und hilf uns vor allem, dein Wort umzusetzen, damit wir Frucht bringen und Licht sind als deine Kinder in dieser Welt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.